Heute ist ein verhangener grauer Tag, das Wetter höchst uninspiriert. Herr Bucheli, für Sie als Herr Meteo, was ist Ihr Lieblingswetter?
Nun, grundsätzlich sage ich natürlich, dasjenige Wetter, das der Prognose entspricht, ist natürlich mein absolutes Lieblingswetter. Aber persönlich gesprochen, ich habe solche graue Tage gar nicht so ungern. Namentlich jetzt so in dieser Zeit, Adventszeit, Dezember, fände ich es nicht unbedingt sehr erbaulich, wenn es schön und warm wäre, wie man so gemeinhin sagt. Nein, ich finde, es gehört eine gewisse Melancholie zum Wetter in diese Zeit. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern ich meine es tatsächlich auch im positiven Sinn.
Und unterscheiden Sie Ihr Lieblingswetter als Privatperson oder als Meteorologe?
Also ich muss sagen, als Meteorologe sind vielleicht jetzt mal so Hochnebellagen, wenn man das gemeinhin nimmt, vielleicht nicht meine Lieblingslagen, weil die Prognose des Hochnebels ist nicht unbedingt sehr einfach. Wie hoch liegt er? Wie bewegt er sich? Wo löst er sich auf und wann? Von dort her gesehen sind mir dynamische Lagen eigentlich eher lieber. Aber letztendlich denke ich, nehme ich, wie es kommt, weil eben jedes Wetter hat seine spezifische Herausforderung. Und das ist ja letztlich das Spannende an meinem Beruf.
Sie hören MitwisserIn, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute reden wir mit Thomas Bucheli. Thomas Bucheli studierte an der ETH Zürich Geografie. Er schloss ab mit Vertiefung Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik. Ab 1992 war er Moderator für die damals neue Sendung Meteo des Schweizer Fernsehens und ist nun seit 30 Jahren der Leiter SRF Meteo. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste diesen Podcast. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung, Herr Jörg.
Beschweren sich Menschen manchmal bei Ihnen für das schlechte Wetter?
Das gibt's tatsächlich. Also nicht für schlechte Prognosen, sondern für das schlechte Wetter per se. Das passiert so üblicherweise Richtung Sommer, wenn der Frühling vielleicht ins Wasser fällt, der Mai nicht so richtig auf Touren kommt und dann im Juni nicht Sommer wird, dann kann es durchaus sein, dass die Leute, wie wir sagen, unleidig werden und beginnen, Mails zu schreiben und zu fragen, ob das Wetter dann vielleicht jetzt doch mal besser wird. Und selbstverständlich, wenn dann solche eher tristeren Wetterlagen anhalten, dann werden diese Mails dann natürlich auch etwas schärfer.
Also gibt es sozusagen eine Saison für Mails, die sich beschweren? Eine Häufung?
Ja, also wie gesagt, das ist ja mehr, anekdotisch gedacht, dass man sich über das Wetter beschwert und nicht über die Prognose, was mich natürlich auf der einen Seite freut. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, es gibt ganz spezifische Erwartungshaltungen ans Wetter und wehe, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann sind die Leute nicht sehr zufrieden. Und das ist eigentlich für mich als Meteorologe immer ein Grund mehr, versuchen zu erklären, was eigentlich so der normale Ablauf des Wetters ist. Beziehungsweise, dass dieser normale Ablauf eigentlich immer wieder von Jahr zu Jahr anders aussehen kann.
Ihre Vorlesung hat das Thema Alpen oder das Wetter in den Alpen. Sie sind aufgewachsen in Hitzkirch, umgeben von den Alpen. Gibt es Erinnerungen an diese Zeit oder an das Wetter?
Ja, also auch ich habe natürlich sehr selektive Erinnerungen ans Wetter. Was nicht immer zwingend bedeutet, dass das dann ein Naturgesetz sein muss, sondern das sind so spezifische Momente. Ich kann mich auch erinnern, dass ich Skis erhalten habe auf Weihnachten und dann am nächsten Tag konnte ich die auf dem Hügel nebendran gerade ausprobieren.
Weil Schnee fiel?
Weil Schnee hatte. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich lange warten musste, bis ich die Skis probieren konnte, weil wir waren nicht so wahnsinnig wintersportaffin. Heißt mit anderen Worten, der Ausflug in die Berge gehörte nicht unbedingt zur Gewohnheit unserer Familie. Ergo musste man dann entweder warten, bis der Schnee dann doch kommt oder dann vielleicht mit dem Klassenausflug dann irgendwann mal auf die Skipiste zu gehen.
Aber Sie waren in den Bergen auch und waren dem Wetter der Alpen ausgesetzt teilweise?
Also die Rigi war sozusagen unser Ausflugsberg. Ich glaube, zusammen mit meiner Familie haben wir die Rigi von hinten nach vorn, von rechts nach links und umgekehrt abgewandert. Also das war wirklich, ich kannte das mehr oder weniger in- und auswendig. Wir sind aber natürlich auch auf andere Berge gestiegen, vor allem natürlich die Voralpenberge, die gerade im Einzugsbereich von Hitzkirch lagen.
Die da waren? für die Unbewanderten?
Das war natürlich der Pilatus, das war vielleicht der Bürgerstock, dann kam Engelberg dazu, dann natürlich auch das Napfgebiet, das gehörte ebenfalls zu einer unserer Lieblingsausflugszielen und übrigens das Napfgebiet ist auch für mich immer noch eine präferenzierte Region. Ich finde es relativ wild, nicht so hoch natürlich, mit knapp 1500 Metern, aber trotzdem, ich betrachte das als eine ganz spezifische Location, wo ich auch heute noch gerne hingehe.
Und waren Sie dort auch einmal in einem Unwetter ausgesetzt?
Das war in meiner Jugendzeit, als mein Onkel Robert mich und meinen Cousin einlud zu einem Marsch von Zürich ins Appenzell. Ich war dort vielleicht etwa 13 Jahre alt und zu unserer Überraschung sind wir dann tatsächlich ins Schneegestöber gekommen. Wir waren nicht wirklich sehr gut ausgerüstet, muss ich sagen, und konnten dann Gott sei Dank etwas notfallmäßig in einer Hütte übernachten. Ich habe im Nachhinein immer wieder versucht herauszufinden, ob er eigentlich den Wetterbericht damals nicht gehört hat oder ob tatsächlich der Wetterbericht derart falsch war. Ich konnte leider nichts Großes herausfinden.
Sie wissen es bis heute nicht.
Ich weiß bis heute nicht, aber es war durchaus ein Erlebnis, wo ich sagte, so für mich, ups, ups, da hatten wir wahrscheinlich etwas Glück gehabt. Nicht, dass es jetzt ans Lebendige ging, aber es war dann doch sehr unangenehm, mit nicht so guten Schuhen, mit nicht so guten Kleidern da im Schneegestöber Richtung Hütte zu marschieren.
Ich habe allerdings in meiner Kindheit gelernt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Hätten Sie das mit besserer Ausrüstung prestiert?
Also ich denke, heutzutage würde mir das aus zwei Gründen nicht mehr passieren. Und zwar einerseits, weil ich natürlich die Wetterprognose vorher studieren und analysieren würde.
Oder selbst geschrieben haben.
Oder selbst geschrieben habe dann natürlich. Oder, beziehungsweise und, weil ich heute eigentlich immer mit, ich gehe immer mit Wanderschuhen, habe immer genügend Kleider bei mir, egal wohin es geht, auch zum Schutz der Familie. Wenn irgendjemand friert, kann ich da in den Rucksack greifen und irgendeine Jacke hervornehmen. Also von dort her gesehen ist die richtige Ausrüstung auf jeden Fall lebensnotwendig und kann eben auch Leben retten. Das sehen wir zum Teil auch in der jüngsten Geschichte.
Und das gilt auch besonders für den Alpenraum, nehme ich an.
Absolut, also der Alpenraum ist natürlich sehr tückisch in Sachen Wetter. Ich will nicht behaupten, dass es diese überraschenden Wetterumstürze gibt, wie man oftmals sagt, sondern ich meine, da hat man wahrscheinlich dann den Wetterbericht nicht richtig gelesen, vielleicht auch nicht richtig verstanden oder den Fahrplan viel zu eng getaktet und sich dann halt eben etwas auf die Äste rausgelassen. Ja.
Und warum ist das Wetter exakt in den Alpen so unberechenbar? Oder was ist das Typische am Wetter in den Alpen?
Ja, also aufgrund der Topografie natürlich, also der zerklüfteten Topografie, wo die Luftmassen natürlich gestaut werden, abgelenkt werden, in die Höhe geschubst werden und entsprechend natürlich dann Wetter oder eben Unwetter produzieren können. Das ist natürlich klar, wenn man das Ganze nicht wirklich verfolgt, währenddem man unterwegs ist, dann kann es dann plötzlich und überraschend passieren, dass vielleicht Gewitterwolken aufziehen. Aber es ist natürlich eben nicht das Gemächliche, das in der Regel so passiert, sondern es kann natürlich innerhalb von, sagen wir mal, Viertelstunde, Halbstunde kann es dann zum Teil dramatisch ändern, ja.
Ein altes Sprichwort sagt, vor Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Das ist natürlich Unfug. Bäume sind kein guter Schutz vor Blitzen. Gibt es irgendwie einen verlässlichen Merksatz, vielleicht auch besonders in den Alpen, der da irgendwie dienlich ist?
Ja, ich sag's nochmals, also ganz sicher ist mal das Wetter zu beobachten. Vor allem, wenn man in solchen Wetterlagen unterwegs ist, wo eben die Wahrscheinlichkeit für Gewitter besteht. Das wird ja in der Regel dann auch angekündigt. Und deshalb sage ich immer, also die allgemeine Lage in den Wetterberichten ist von mir aus gesehen einfach mal eine Grundvoraussetzung, wenn man in die Berge geht, um das zu studieren und zu schauen, was könnte da kommen. Und wenn man dann tatsächlich realisiert, dass da die Quellwolken jetzt beispielsweise bei Gewittern dann langsam aber sicher mächtiger werden, ich denke, da muss man einfach irgendwann sagen, so jetzt ist fertig, entweder suche ich wirklich jetzt sofort einen Schutz oder dann kehre ich um, beziehungsweise gehe dann irgendwo hin, wo ich nicht unbedingt so exponiert bin wie vorher.
Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Sie sind Meteorologe, haben mit hochtechnologischen Instrumenten zu tun und gleichzeitig gibt es diese Sehnsucht nach Wetterschmöcker und diesen volkstümlichen Sachen, wie erleben Sie das?
Ja, das scheint mir jetzt eigentlich eine natürliche Sache zu sein, weil Wetter ist ja durchaus mehr als reine Physik. Wetter ist emotional, Wetter kann Stimmungen auslösen, verstärken. Wetter hat auch auf jede einzelne Person unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, Auswirkungen, direkt oder indirekt. Und von dort her gesehen ist natürlich das Wetter irgendwie, ich sage es jeweils so, im Rückgrat irgendwie verankert. Und da kommt natürlich auch die Sehnsucht vielleicht nach gewissen Kausalitäten, nach Zusammenhängen, die in der Natur liegen, die eben auch prognostisch nutzbar sind. Und von dort her kommt natürlich der Wunsch, dass man eben aufgrund von Beobachtungen in der Natur einigermaßen vernünftige Wetterprognosen erstellen kann. Das hat natürlich mit der Wissenschaftlichkeit nicht oder nur annähernd etwas zu tun. Ich möchte es nicht grundsätzlich negieren, selbstverständlich. Aber deshalb, denke ich, ist irgendwie so dieser Drang von diesem emotionalen, in irgendeiner Weise mit der Natur verbundenen Element Wetter mit sich selbst dann in Einklang zu bringen, ist, glaube ich, recht hoch. Und deshalb sage ich also gar nichts gegen beispielsweise die Muttertaler Wetterschmöcker. Im Gegenteil, ich bin auch Mitglied der Muttertaler Wetterschmöcker, allerdings passiv Mitglied. Also ich mache keine Prognosen, sondern ich zahle gerne da in den Zustupf alle Jahre wieder. Und was vielleicht auch noch angenehm ist, wir kommen uns nicht in die Quere. Wir machen Prognosen für die nächsten 10 Tage, dann kommt eine Pause und dann übernehmen die Muttertaler und machen für den Rest des Jahres. Also die Geschäftsfelder sind komplett getrennt.
Gibt es keine Konkurrenz?
Nein, es gibt keine Konkurrenz.
Aber gibt es in der Natur doch nicht irgendwelche Indizien, die man lesen kann, vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Klimawandel, wo sich ablesen lässt, was verändert sich da? Da gibt es irgendwie Prognosemöglichkeiten, die man in der Natur sieht? Indizien?
Also es kommt jetzt mal darauf an, in welchem Vorhersagezeitraum wir das betrachten. Oder wenn wir jetzt im Kurzfristbereich anschauen, dann sind natürlich, ich sage jetzt mal, Wolkenbilder sind ein unmittelbarer Abdruck der physikalischen Gegebenheiten in der Atmosphäre, die natürlich Veränderungen unterworfen ist, aber das in der Regel sehr langsam. Und wenn man eben diese Wolkenbilder, diese optischen Phänomene weiß zu interpretieren, denke ich, hat man so für den Kurzfristbereich, für die nächsten paar Stunden durchaus ein paar Hinweise, die man nutzen kann für sich selbst.
Also oder die dunklen Wolken, die dann oft im Regen münden zum Beispiel?
Oder? Ja, wenn jetzt beispielsweise die Quellwolken dann doch mehr und mehr in die Höhe steigen, dass aus kleinen Schönwetterkumulis dann eben die Cumulus Mediocris entstehen oder vielleicht dann sogar zu Gewitterwolken in die Höhe steigen. Wenn also die Luft labil geschichtet ist und feucht ist, ich denke, das kann man beobachten und das kann man auch dann entsprechend eben als Warnsignal nehmen, wenn man das Gefühl hat, man könne jetzt noch eine große Tour planen, dass man dann vielleicht sagt, ja, ich glaube, das war's jetzt für heute, oder?
Eine schlaue Idee für heute.
Ja, genau. Also es gibt natürlich in der Atmosphäre tatsächlich solche Sachen. Bei der Tierwelt, naja, da habe ich mich mal mit Andreas Moser unterhalten, ehemals Netz Natur, und er hat mir das sehr plausibel erklärt, hat gesagt, schau, Tiere schauen auf 2 Sachen, wo gibt's was zu fressen und wo sind die Geschlechtsgenossinnen oder Geschlechtsgenossen, und that's it. Und er hat mich damit überzeugt, weil er hat mir dann viele Geschichten erzählt, als Tiere eingeschneit worden sind, als Vögel nicht mehr über die Alpen hinweg nach Süden fliegen konnten, weil sie schlicht und weg eingeschlossen waren in die Schlechtwetterfront und dann eben auch quasi händisch gerettet werden mussten. Also ich würde jetzt da die Tierwelt nicht allzu stark überinterpretieren in Sachen Zeichen für vernünftige Wettervorhersagen.
Und trotzdem, in den Alpen, was ist dort das Schwierige für die Prognosemöglichkeiten als Meteorologe? Was sind die spezifischen Herausforderungen?
Also es gibt natürlich ein paar typische Wetterlagen, die vor allem natürlich oder nicht zuletzt oder nur wegen den Alpen überhaupt entstehen. Also da ist natürlich der Föhn als naheliegendste. Und der Föhn entsteht ja auf der Vorderseite, üblicherweise auf der Vorderseite einer Kaltfront. Also irgendwann kommt dann diese richtige Wetterverschlechterung. Zudem haben wir ja auch von Süden her dann in der Regel mehr und mehr Wolken. Und dann kommt eben die Frage, schwappt das über die Alpen, über den Alpenkamm hinweg, wie weit hinaus geht das Ganze schon, mit damit verbunden natürlich unter anderem auch ein Temperaturrückgang, Niederschlag, schlechte Sicht, Wind, also all das, was natürlich dann nicht unbedingt sehr angenehm oder eben, was eben auch sehr gefährlich sein kann, das ist ein typisches Phänomen der Alpen. Die Entstehung des Genuativs ist eigentlich auch eine indirekte Folge der Überströmung der Alpen von Norden nach Süden. Und das Genuativ hat natürlich dann wieder seine eigenen Sachen im Gepäck. Also das ist starker Niederschlag beispielsweise, sinkende Schneefallgrenze durch Niederschlagsabkühlung und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz unterschiedliche, verschiedene Aspekte, die gefährlich sein können oder die eben speziell für die Alpen.
Und das Genuativ, nehme ich an, kommt logischerweise von der Stadt Genua her, die dann vom Mittelmeer her hochgetrieben wird zum Alpenraum.
Ich habe das gar noch nie so richtig recherchiert, aber es ist eigentlich naheliegend, dass eben das Tief ist über dem westlichen Mittelmeer in der Region Genua, Golf von Genua, und deshalb hat das wahrscheinlich diesen Namen, ja.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel, die Klimakrise auf die Wetterprognosen? Macht er sie eher unsicherer oder ist das ein weiterer Faktor, den Sie berücksichtigen müssen?
Also grundsätzlich spielt natürlich die Physik nach wie vor einfach bei höherem Temperaturniveau. Und das wiederum hat natürlich dann entsprechend Auswirkungen unter anderem oder beispielsweise auf die Niederschlagsintensität, auf die Niederschlagsmengen, auf die Schneefallgrenze. Und das alles ist nicht einfach direkt kausal gekoppelt. Also ich meine, das wüsste ich dann, würde ich dann vielleicht noch etwas erläutern in meinem Referat. Aber wenn man zum Beispiel hört, dass dann die Schneefallgrenze irgendwie, ich sage jetzt mal, auf 2000 Metern liegt, geht man davon aus, ja, dort bleibt sie. Wenn es dann aber natürlich intensiv Niederschlag gibt, weil eben sehr viel Wasser als Potenzial für starke Niederschläge in der Atmosphäre mit eingebunden ist, aufgrund der höheren Temperaturen, dann kann natürlich auch die Schneefallgrenze plötzlich und rasant nach unten sinken. Also solche Zusammenhänge, solche Komplexität muss man eben halt vielleicht vor Augen halten.
Und das ist etwas, was der Klimawandel zusätzlich antreibt, diese Veränderungen?
Ja, also nicht nur. Also ich werde auch zeigen, dass natürlich das Wetter nie irgendwie immer nur nett und lieb zu uns gewesen ist, auch nicht im Alpenraum, sondern es hat von Natur aus per se natürlich seine Gefahren, seine großen Gefahren, aber natürlich mit der Erwärmung kommen dann zusätzliche Faktoren dazu. Ich sage immer, es ist mehr Energie in der Atmosphäre aufgrund der globalen Erwärmung, und diese Energie, die macht sich dann in irgendeiner Form auch beim Wetter beziehungsweise bei den Unwettern natürlich dann, kommt dann zum Ausdruck.
Und spezifisch dann auch im Alpenraum.
Und spezifisch auch im Alpenraum, ja.
Und wird sich der Alpenraum jetzt rein meteorologisch verändern wegen eben dieser Erwärmung?
Ja, ich denke, dass, sagen wir mal, das gewohnte Bild des Alpenraums wird sich oder hat sich eigentlich schon massiv geändert. Also da müssen wir einfach mal die Gletscher anschauen. Dann wissen wir natürlich eben starke Niederschläge, hohe Schneefallgrenze, die ganze Permafrostgeschichte. Dann kommen natürlich die entsprechenden starken Niederschläge mit den Murgängen als Folge. Das gibt ganz, ganz verschiedene Aspekte, die eben da problematisch werden. Das ist nicht ausschließlich und nur jetzt, aber die Häufung in dieser ganzen neuen Umgebung, in dieser Temperaturumgebung, das ist natürlich das Problem. Wir haben oder wir waren uns gewohnt, in Gebiete zu siedeln, die offenbar relativ einfach zu besiedeln waren, die nicht allzu große Gefahren hatten. Und jetzt nehmen offenbar und offensichtlich diese Gefahren zu, und man ist dann plötzlich überrascht, dass jetzt doch hier jetzt irgendein Murgang kommt oder ein Bergsturz kommt, was doch bisher früher nie der Fall gewesen ist. Aber wenn man das natürlich in den Kontext stellt zu dem, was in der Atmosphäre passiert, dann ist es eigentlich eine logische Folge.
Was dürfen die ZuhörerInnen von ihrem Referat, von ihrer Vorlesung erwarten?
Ja, es ist natürlich noch weit weg, und ich bin einer, der das Referat in der Regel relativ kurzfristig macht. Da kommt auch etwas darauf an, was dann das Wetter zusätzlich noch mitgibt. Aber ich denke, ich werde einerseits natürlich mal die meteorologischen Prozesse generell etwas vorstellen, eben nur um zu zeigen, Wetter und Unwetter, das ist Teil unseres normalen Klimas, gehören zu den üblichen Großwetterlagen bei uns im Land. Und dann versuche ich natürlich den Link zu machen, eben, was heißt das jetzt eben im Hinblick auf diesen Temperaturanstieg, der ja schon seit mehreren, also 200 Jahren zumindest, dokumentiert ist. Und was könnte das dann eben für diese speziellen Wetterlagen bedeuten? Weil ich von der Klimaforschung ist es im Moment nicht so, dass man irgendwie Informationen erhält, gesicherte Prognosen erhält, ob und in welcher Form sich Wetterlagen per se ändern. Also wir können von diesen bestehenden Wetterlagen ausgehen, die werden weiterhin bei uns dominant sein, aber das Gefahrenpotenzial...
Zum Beispiel Hoch- und Tiefdruckgebiete.
Hoch-, Westwindlagen, Tiefdruckgebiete, Südwestlagen, Flachdrucklagen, eben Genua-Tief- und 5B-Zugbahn, das sind alles Sachen, die eben natürlich dann unter dem Aspekt der globalen Wärmung von der Wärme, der höheren Wärme in der Atmosphäre natürlich zusätzlich Probleme bieten, die man in diesem Maße früher nicht oder nur höchst selten gekannt hat. Bei höheren Temperaturen hat natürlich dann diese oder jene Wetterlage ein zusätzliches Gefahrenpotenzial und das möchte ich dann einfach im Gesamtkontext etwas zeigen, als jetzt ein Teil dieses Referates.
Vielen Dank, Herr Bucheli, da freuen wir uns drauf auf dieses Referat. Und danke für das Gespräch.
Ich danke auch herzlich und hoffe, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt noch etwas Spannendes mitbringen kann aus der Wetterküche.
Da bin ich überzeugt davon. Die Ringvorlesung Alpenraum im Wandel startet am 7. Januar. Wie immer finden Sie alle Informationen zur Ringvorlesung der Volkshochschule Zürich in den Shownotes.